Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist mal wieder soweit. Eine weitere Folge des Sportpodcast Einwurf geht über den Äther. Es ist genau gesagt die 73. Folge. Und ich nehme heute den Fußball und werfe ihn einmal mehr über die Elbe, über den Main hinüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo Olivia.
Hallo, guten Morgen Sebastian. Ja, dass du heute direkt den Fußball in die Hand nimmst, das habe ich mir schon gedacht nach dem Ergebnis vom HSV letzte Woche. Ne?
Also, ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja. Du als Darmstadt-Sympathisantin, ich so als Nordlicht mit ein bisschen HSV-Vergangenheit. Aber ich sage mal, das sind unsere persönlichen Interessen. Wir wollen ja heute über den großen Fußball reden, der sozusagen auch unser Sonderthema ist, das kann man ja sagen, denn ja, es steht ja ein großes Finale an.
Ja, du sagst es, das DFB-Pokalfinale am 21.05. in Berlin steht vor der Tür und ja, entsprechend dürfen wir heute auch einen ganz besonderen Gast begrüßen.
Ja, das ist in der Tat so, ein besonderes Endspiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig und für ein besonderes Endspiel brauchen wir natürlich auch wieder einen besonderen Gast. Ich meine, wir haben eigentlich nur besondere Gäste. Ich denke gerne an unser Gespräch mit Katja Kraus in der letzten Folge. Aber auch heute freue ich mich sehr auf einen sehr interessanten Gast. Ich komme da auch gleich zum Thema. Er wurde am Nikolaustag 1988 in Wernigerode, das ist in Sachsen-Anhalt, falls du das nicht weißt, Olivia,
danke,
geboren. Er besuchte in Jena das Sportgymnasium und machte dort auch Abitur. Und anschließend wurde er Fußballprofi und darum wird es auch gehen. Er gab am 4. Februar 2007 sein Profidebüt beim Carl Zeiss Jena und es folgten Stationen wie Energie Cottbus, FC Bayern München und Werder Bremen. Seit mehr als 7 Jahren kickt er aber nun sehr erfolgreich für den SC Freiburg, wo er jüngst seinen laufenden Vertrag auch verlängert hat. Der SC-Vorstand Jochen Seyer sagt über ihn, er tut uns auf und neben dem Platz gut. Auf und neben dem Platz, darüber werden wir sprechen. Mittlerweile ist er Rekordtorschütze mit über 100 Treffern für den SC und mit aktuell 33 Treffern nach Einwechslungen ist er zudem der erfolgreichste Joker seit Bestehen der Bundesliga. Und er müsste uns jetzt hören. Ich sage herzlich willkommen in der 73. Folge unseres Sportpodcast-Einwurfs. Hallo Nils Petersen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Nils, herzlich willkommen.
Danke,
schön,
hallo.
Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, ja, in dieser aufregenden Zeit. Das Pokalfinale steht vor der Tür und wir wollen wortwörtlich auch gleich mit der Tür ins Haus fallen und einmal ja über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vom SC Freiburg sprechen. Ihr seid dabei. DFB-Pokalfinale am 21.05. in Berlin im Olympiastadion. Wie groß ist die Vorfreude bei der Mannschaft, aber auch bei dir persönlich?
Ja, die ist riesengroß, einfach auch der Geschichte wegen, weil es der SC Freiburg halt noch nie so weit gebracht hat und wir auch nicht so wirklich eigentlich daran geglaubt haben, jetzt nach den ersten zwei Runden vielleicht. Dieses Jahr hat uns irgendwo in der dritten oder zweiten Runde ereilt, dass wir ausgeschieden sind und dieses Jahr, ja, haben wir echt eine richtig gute Truppe beisammen, das sieht man auch in der Liga und Runde für Runde hat man dann das Gefühl gehabt, dann so spätestens nach dem Viertelfinale in Bochum, dass da irgendwie was möglich ist dieses Jahr und man wollte es gar nicht so, hat es gar nicht getraut zu träumen, aber jetzt ist es dann auf einmal real und in Hamburg dann auf einmal hat man es einfach richtig realisieren müssen, dass wir jetzt nach Berlin fahren. Also das hat schon hier einen Schlag in der Stadt gegeben, muss ich sagen, ja.
Ja, absolut. Also mehr als sympathisch. Sebastian und ich, wir sind auch schon ganz gespannt und drücken euch natürlich da die Daumen, vielleicht zu deiner persönlichen Vorfreude. Man kann ja sagen, du hast vielleicht noch so eine Rechnung offen. Du standest ja bereits einmal als Finalist 2011, 2012 in der Saison mit dem FC Bayern im Finale. Ihr habt da ja leider 2-5 gegen Dortmund verloren. Wie weit ist da jetzt deine Genugtuung, einmal selbst den Pokal am Ende in den Händen zu halten?
Ja, die Sehnsucht nach so einem Titel ist schon groß. Gerade wenn man so lange beim Fußball dabei ist, man schon einiges erleben durfte, dann ist natürlich so ein Mannschaftstitel dann auch mit dem SC Freiburg, das wäre schon was Besonderes. Deswegen lächeln wir alle danach, wissen aber auch um die Schwierigkeit natürlich gegen Leipzig. Aber ja, wie gesagt, das damals in Bayern, das war schon was Besonderes. Auch Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale, aber beides verloren. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann mal meiner Vita auch mal einen Erfolg vorweisen kann mit Platz 1. Und ja, da werde ich natürlich alles in der Mannschaft dafür geben, dass wir am Ende uns dann vielleicht auch Pokalsieger nennen dürfen.
Ja, und man muss ja sagen, neben dem Erfolg und dem Titel in der Vita ist natürlich auch das Feiern danach immer was ganz Schönes. Man hat dich ja als, ja, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, Feierbeast in Hamburg mit dem Megafon schon bewundern dürfen. Ich hoffe, du wirst entsprechend ausgiebig, wenn man davon schon sprechen darf, ja, dann auch wieder vor der Menge tanzen, wenn es soweit ist.
Ja gut, sollten wir im Falle des Erfolgs natürlich, dann kann man schon nichts garantieren, gerade wenn die Saison vorbei ist. Man hoffentlich dann bis dahin 90, 120 Minuten, wie lange auch immer, dann einen harten Fight abgeliefert hat. Und wenn man dann erfolgreich ist, dann sei es uns, glaube ich, auch gegönnt und erlaubt. Deswegen reisen so viele Freiburger mit und auch hier in der Stadt, was da los ist. Also man merkt ja auch die Euphorie überall. Deswegen, klar, im Falle des positiven Ausgangs, dann gibt es keine Grenze nach oben wahrscheinlich beim Feiern.
Da werden wir genau darauf achten, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das klappen sollte mit dem Firebeast 2 und oder Teil 2. Und du hast das angesprochen, das Stadion ist ja jetzt schon restlos ausverkauft. Kommt man noch irgendwie an Karten?
Also ich habe 2 mitgebracht für die viele Hörer. Das wäre schön, wenn da noch 2 hoffentlich Freiburg-Fans da noch einen Weg nach Berlin finden. Und ansonsten ist es echt schwierig. Also die Nachfrage ist sehr, sehr groß.
Großartig, aber das ist ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Also jetzt schon mal die Info an alle Hörerinnen und Hörer. Das werden wir am Ende unseres Gesprächs noch mal erklären, wie man sich sozusagen um diese Karten bewirbt. Und schon mal herzlichen Dank. Das ist natürlich eine super Nachricht, jetzt gerade auch zu Beginn dieses Podcasts. Da hat sich das Einschalten einmal mehr gelohnt. Und wir werden auf jeden Fall diese Karten dann auf den Weg bringen. Und klar, ich meine, 20, 30, wie viel tausend Zuschauer auch immer den SC Freiburg unterstützen, 2 mehr kommen dann auf jeden Fall über unseren Sport-Podcast-Einwurf. Ja, ich möchte gerne ein bisschen auch das Thema erfolgreiche Saison mit dir nochmal ansprechen. Champions League-Qualifikation ist sozusagen möglich und der Verein hat ja in den letzten Jahren wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Nun bist du schon relativ lange dabei und ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, wie du die Rolle von Christian Streich in diesem Zusammenhang auch einschätzt. Ihr habt ein gutes Verhältnis, er ist ein besonderer Trainer, kann man sagen. Viele sagen, er ist mehr als ein Trainer. Wie ist das für dich? Also wie ist euer Verhältnis und welche Rolle spielt Christian Streich aus deiner Sicht für diese doch sehr positive Entwicklung?
Ja, es ist ja kein Zufall, dass dann die Entwicklung des SC Freiburg, die ja klar natürlich auch irgendwie über Jahrzehnte hinweg ging, aber jetzt nochmal eine krasse steile Kurve nach oben genommen hat, dass er natürlich dann im Einklang ist mit diesen 11 Jahren der Streich-Ära jetzt irgendwo, wo ich auch schon 7 Jahre mit teilnehmen durfte oder teilhaben durfte. Er verkörpert einfach was, glaube ich, was auch über Freiburg, Freiburgs Grenzen hinweg irgendwo auch geschätzt wird. Ja, also er ist da sehr, sehr demütig, sehr, sehr einfach gestrickt. Spricht das aus, was viele denken, ist da sehr demütig einfach und die Leute hören ihm gerne zu. Er nutzt auch seine Reichweite und der SC Freiburg war immer so ein ganz kleiner Verein, sage ich mal, im Südwesten der Republik und heute, wenn man dann irgendwo in Norden, Osten oder sonst wohin reist, ist es trotzdem immer so, dass die Leute dann irgendwie freuen auf Freiburg, weil irgendwie jeder Freiburg sympathisch findet, vor allem Christian Streich, das verbindet man halt dann auch immer. Und er hat eine Einheit geschaffen, einen Verein geformt, der natürlich schon ein gutes Fundament hatte, aber jetzt nochmal natürlich in ganz andere Sphären vorgedrungen ist, einfach mit dem Erfolg, auch mit der Beliebtheit, also das merkt man dann schon auch regional, überregional, dass man da wirklich sehr, sehr geschätzt wird und sich viele auch für uns freuen, natürlich den Erfolg in der Liga, aber auch im Pokal. Wir haben Nationalspieler geformt, wir verpflichten mittlerweile sogar Nationalspieler. Also das ist schon eine steile Entwicklung, wo wir dann auch den einen oder anderen großen Verein hinter uns gelassen haben. Die Kunst ist das jetzt dann auch zu halten, aber wir sind auf einem guten Weg. Auch das neue Stadion und das Drumherum, der Verein hat sich schon enorm entwickelt. Ja, so dass man aufpassen muss, dass man auch auf dem Boden bleibt, wenn man halt natürlich auch so viel Euphorie versprüht und mit dem Erfolg kommt natürlich auch der Neid und die Anerkennung wird dann auch manchmal kleiner und die Erwartungshaltung größer. Also wir sind noch auf dem Weg. Aber der ist gut eingeschlagen, ja.
Ja. Ja, du sprichst es an, das neue Stadion, die Entwicklung, die ja dann im Prinzip auch sichtbar, nicht nur in der Tabelle, sondern auch im Drumherum, einfach große Fortschritte gemacht hat. Nichtsdestotrotz sagt man ja immer gerne, Geld schießt dann auch Tore. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, sind da Clubs um mich herum, die viel, viel mehr Möglichkeiten, was das Finanzielle angeht, zur Verfügung haben. Und trotzdem ist der SC da jetzt nicht nur irgendwie zufällig da oben in der Umgebung, oberes Tabellenviertel unterwegs. Wie würdest du die Erfolgsfaktoren des SC bezeichnen? Viele sagen ja, es ist vor allen Dingen die Jugend und die Nachwuchsarbeit, aber welche Faktoren würdest du herausstellen, die dazu geführt haben, dass man jetzt diese momentane Situation erleben kann?
Ja, ich glaube einfach, dass wir wahnsinnige Beliebtheit errungen haben und dann natürlich das auch bei vielen Spielern, gerade Jungspielern, auch hängen bleibt. Ja, wenn jetzt ein 15-Jähriger, 16-Jähriger ein Talent der Bundesliga schaut jede Woche, da kriegt man es ja mit, was hier entsteht, was hier passiert, wie beliebt der SC ist. Jeder Berater weiß mittlerweile, dass man seine Spieler gerne in Freiburg parken kann oder auch unterbringen kann, weil hier eine Entwicklung vonstatten geht von Spielern, die à la Robin Koch, Luca Waldschmidt, Maximilian Philipp und so sonst wohin führen kann und natürlich dann auch in die Champions League, in die Nationalmannschaften führen kann. Das haben wir einfach jetzt schon ein paar Mal bewiesen, dass dann Christian Streich die Spieler gut entwickeln kann, der Verein, dass man aber auch ein Auge hat, das heißt, es ist ein Kompliment, wenn man eigentlich auch ein Angebot vom SC Freiburg kriegt, gerade weil man ja dann einer von den wenigen Spielern ist, die dann irgendwie auserkoren sind, hier vielleicht ihren nächsten Schritt zu gehen und man sich darauf verlassen kann, dass man hier gut begleitet wird. Ich glaube, das spricht sich rum in der Liga, auch in Deutschland, und deswegen haben wir auch einige Vereine überholt, ja, die dann einfach dann doch vielleicht mit Hauruck-Mentalität dann auch Quantität verpflichtet haben, aber dann am Ende halt ja weniger erwirtschaftet haben natürlich auch. Also wir sind ja auch ein Unternehmen, was Gelder irgendwo auch generieren muss. Das haben wir geschafft, aber auch natürlich persönliche Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Und viele bringen jetzt natürlich dann auch viele Nationalspieler, auch aktuelle, dann mit dem SC Freiburg in Verbindung. Und irgendwo steckt immer der SC Freiburg auch ein bisschen dahinter. Das ist auch spannend, ja. Also es geht auch mit Fritz Keller, mit Jogi Löw, mit jetzt Christian Streich. Also sind ja auch alles Persönlichkeiten und immer wieder fällt der Name SC Freiburg. Also ich glaube, da haben wir uns schon ein gutes Fundament erarbeitet, das dann natürlich dann jetzt dann auch dafür sorgt, dass wir auch Spieler kriegen, die früher nicht möglich waren, nach Freiburg zu holen.
Ja, absolut. Und dann ja auch gut integriert bekommt. Das ist ja auch so bemerkenswert, dass viele Spieler einfach gar nicht viel Anlauf brauchen, um sich dann auch gut integrieren zu lassen. Erlebst du das auch so?
Ja, also ich habe es ja selber kennenlernen dürfen, wie schnell es geht. Mhm. Es darf schon einige Zeit ein bisschen taktisch, sage ich mal, weil wir schon auch sehr, sehr besonders sind, dass dann der eine oder andere Spieler dann auch seine Zeit braucht, die aber auch kriegt. Mhm. Und man übt sich automatisch in Geduld, wenn man hierher kommt, ja, weil es ja ein ruhiger Verein ist. Wenn es heißt, wenn hier ein neuer Spieler kommt, die ersten vier Spiele Schiete spielt, dann ist es hier nicht gleich irgendwie die mediale Präsenz so hoch, dass er gleich auseinandergenommen wird, sondern man kriegt hier Zeit, die Fans vertrauen ein. Wir kommen jetzt nicht 200 Leute zu jedem Training und urteilen irgendwie in den Foren dieser Welt über Trainingsleistungen, sondern man vertraut hier einfach den Leuten, die ja die Spieler an die Hand nehmen und uns auch, den Spielern selbst. Und dann kommt halt sowas bei raus, dass sich das dann so gut entwickelt. Deswegen ist für mich jetzt auch alles nicht so überraschend, dass wir uns dann so gut entwickelt haben. Ja.
Ja, du sprichst es an, so gut entwickelt. Man muss ja sagen, wenn man jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Bundesliga-Tabelle schaut, ihr seid aktuell auf dem Tabellenfünften. Die Vorbereitungen fürs nächste Saisonspiel laufen wahrscheinlich schon fleißig an. Der Traum vom Titel, sag ich mal, und die große Chance zur Qualifikation für Europa oder Champions League ist ja noch offen. Wenn man jetzt letzte Woche anschaut, ihr habt leider das letzte Heimspiel 1:4 gegen Union überraschend verloren. Jetzt wartet ja am Wochenende noch Leverkusen auf euch, was ja sicherlich auch kein leichtes Auswärtsspiel wird. Und ihr müsst gewinnen, um sicher in Europa dabei zu sein. Vielleicht kannst du uns nochmal dazu abholen. Man weiß ja, wenn jetzt so eine Niederlage ist, ist die Stimmung vielleicht erstmal so ein bisschen geknickt, aber auch mit dem DFB-Pokalfinale im Rücken, wie geht ihr damit um?
Ja, es war eher so, dass natürlich das Pokalfinale immer als Ausrede für jede wahrscheinlich Niederlage gegolten hätte, aber wir uns natürlich trotzdem wahnsinnig noch ärgern über diese Niederlage, weil uns natürlich das schon so ein bisschen, ja, dieser insgeheime Traum Champions League vielleicht auch gekostet haben könnte. Wir wissen um die gute Saison, wir lassen uns das ja auch nicht irgendwie schlecht reden, wir wissen auch, dass wir eine Top-Saison gespielt haben, aber klar, in so einem Spiel hängt das dann halt, dass du auf einmal dann so einen kleinen Schuss vom Buch gekriegt hast und gemerkt hast, vielleicht haben wir doch diesen Druck nicht standhalten können in dem Moment, ja, dass wenn du dann 1:4 verlierst, wir hatten das schwierigste Restprogramm, das wussten alle, aber mit Heimspiel im Rücken und das letzte Heimspiel der Saison hätten wir gerne irgendwie siegreich gestaltet, auch mit der Hinsicht oder der Aussicht dann irgendwie auf Champions League, was für uns die ganze Zeit viel zu weit weg war. Aber jetzt war es halt zum Greifen nah. Wir waren halt Tabellenvierter am 32. Spieltag noch und dann hat man halt was zu verlieren. Und wir haben es dann halt in diesem Spiel dann irgendwie verloren. Jetzt haben wir noch eine Chance, in Leverkusen zu gewinnen und zu hoffen, dass die anderen Ergebnisse passen. Aber so oder so versuchen wir einfach, die Saison jetzt irgendwie positiv ausklingen zu lassen. Und dann schauen wir mal, ob es dann 4., 5. oder 6. Platz wird. Geht halt noch um wahnsinnig viel, aber wir versuchen wirklich nur auf unser Ergebnis zu schauen und gar nicht nach links oder rechts zu schauen, weil es wird, wie ihr schon gerade angemerkt habt, wahnsinnig schwer in Leverkusen da zu bestehen, ja.
War es vielleicht ganz gut, dass Union Berlin gar nicht das Pokalfinale erreicht hat? Das habt ihr die schon weg?
Ja, auf der anderen Seite hätten wir nochmal eine Chance, uns den nochmal zu stellen, aber klar, jetzt nach dem Spiel muss man sagen, in dem Spiel haben sie uns einfach zu Recht besiegt, verdient gewonnen. Ist ein Gegner, der uns nicht immer liegt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Statistik spricht da auch für sich. Und doch, ich muss sagen, also es gab viele bei uns, die sich Union gewünscht haben. Ich habe mir eigentlich Leipzig gewünscht, deswegen mal schauen. Also es ist mit Leipzig bekommt man natürlich einen Gegner, der irgendwo eine wahnsinnige individuelle Qualität hat. Union wäre halt der Gegner gewesen, der irgendwie unangenehm ist, defensiv sehr stabil steht, wenig zulässt. Also nach dem Finale sind wir schlauer.
Ja, okay. Aber da höre ich schon so ein bisschen raus. Also das schönere Spiel könnte unter Umständen ja dann das gegen Leipzig sein.
Ja, das schon, klar. Also ohne da irgendwie despektierlich zu klingen, aber klar, gegen Leipzig sind wir auch so ein bisschen in der Außenseiterrolle, die genießen wir auch so ein bisschen auch in der Konterrolle. Deswegen, das spielt uns ja auch ein bisschen in die Karten gegen Union. Das ist oft dann so ein sehr, sehr zweikampfbetontes, aggressives Spiel, viele Nicklichkeiten und so. Das hat man natürlich am Wochenende gesehen. Mhm. Klar, für den Zuschauer kann es natürlich attraktiver sein. Auf der anderen Seite ist Union auch ein sehr beliebter Verein in Deutschland, völlig zu Recht. Und hat auch viele Fans, neue Fans um sich geschart und das hätte dann auch natürlich der Stimmung gut getan in Berlin, aber da machen wir gar keine Sorgen, dass das trotzdem Weltklasse wird.
Ja, vielleicht da nochmal ein persönlicher Komponente mit rein. Wie viel Fans aus dem Freundeskreis, Familie, Verwandte etc. fahren mit nach Berlin?
Das sind einige. Es gab dann Hauen und Stechen um die Karten. Aber ich habe das witzigerweise damals schon in Berlin vor 10 oder 11 Jahren schon mal so gehandhabt, dass ich dann auch die Leute selber eingeladen habe, die ich dabei haben möchte, weil das ja doch ein besonderes Event ist, wo man dann wirklich auch einfach seine Liebsten um sich scharen möchte, dass die dann einen unterstützen. Und das ist da schon eng genug, da das Kontingent so auszuschöpfen, weil einfach natürlich die Nachfrage so hoch ist, aber die engsten Freunde und Familienmitglieder sind dabei.
Das ist schön zu hören, ja. Da steht das Handy auf jeden Fall nicht still mit WhatsApp-Nachrichten, ne? Nach so einem Sieg.
Nee, auf gar keinen Fall, klar. Spätestens nach dem Halbfinale ging es schon los. Man muss sich auch kümmern, ne? Das ist ja doch weit weg Berlin für uns in Freiburg. Das ist ja dann echt ist auch 700 Kilometer oder so. Deswegen, viele mussten natürlich auch kümmern dann um Flüge, Hotels etc. Aber ich glaube, Berlin kann sich auch viele Freiburger freuen, ja.
Umso höher müssen wir es natürlich anrechnen dir, dass du uns noch 2 Karten mitgebracht hast. Hättest du ja auch noch 2 aus der Familie mitnehmen können. Also großartig, hervorragend. Ja, cool. Ich würde gerne trotzdem auch nochmal auf diese spezielle Situation eingehen und auf Christian Streich, wenn es darum geht, dass er jetzt ja diese Balance finden muss nach dieser Niederlage. Man hat das Pokalfinale im Kopf und gleichzeitig hat aber Vorrang jetzt natürlich das nächste Spiel, wie so oft, nämlich in Leverkusen. Wie geht Christian Streich daran? Wie fasst er die Mannschaft an?
Also es ist kein Mensch, der jetzt irgendwie schont oder irgendwie die Woche denkt, jetzt machen wir ein bisschen weniger, aber irgendwie Richtung letzte 2 Spiele schauen, sondern wir geben genauso viel Gas wie vorher, schauen, dass wir da eine gute Intensität auf dem Trainingsplatz hinkriegen, dass wir da auch wirklich gleich voll da sind, weil wir wissen ja, um was es geht und wir dürfen da nicht nachlassen, 1% weniger geben. Hm. Wissen halt um die Schwierigkeit dieser beiden Spiele, weil es ja halt schon 2 Mannschaften sind, die natürlich dann eine Wahnsinnsqualität haben, aber er ist auch gierig, er ist auch hungrig nach dem Titel, das merkt man ihm an. Das hat man jetzt schon gesehen, dass er da nie zufrieden war, egal wie gut wir in der Tabelle da standen, weil wenn wir 10. wären, wäre es okay, aber so hat man jetzt natürlich was zu gewinnen und auch was zu verlieren. Und er ist ja auch ein ehrgeiziger und gieriger Trainer, der natürlich auch mal gerne was hochreisen wollen würde. Und deswegen ist er da, strahlt ja einfach so einen Hunger aus. Und das tut uns immer gut der Mannschaft. Ja, manchmal hat er auch Phasen, da kann er auch nicht jeden Samstag seine Energie da raus pusten. Das geht auch nicht. Deswegen, wir brauchen das, wir merken das auch und ich glaube, dass er auch immer da so Hochform auffährt, ja.
Ja, super. Ich habe es zur Vorstellung ja angesprochen. Du bist der erfolgreichste Joker seit Bestehen der Bundesliga mit aktuell im Moment 33 Treffern, wenn ich richtig informiert bin. Und würde das gerne auch nochmal zum Thema machen in unserem Gespräch hier, weil wir mit Fans auch gesprochen haben, die sich natürlich auch immer wieder die Frage stellen, wie funktioniert das? Wie kann das sein, so typischer Joker zu werden? Und die Fans haben uns dann gesagt, ja, frag doch bitte mal den Nils Petersen, was ihm da durch den Kopf geht, wenn der eingewechselt wird und wie das dann auch sozusagen reflektiert wird, dass man weiß, okay, ich komme jetzt in der 60., 70. und mache dann das entscheidende Tor. Wie gehst du damit um?
Ja, ich kann jetzt irgendwelche Fragen rauspusten, aber ich bin ganz ehrlich, also ich habe oft Spiele, in denen ich mich warm mache hinterm Tor oder auf der Bank sitze und denke, oh, heute fühle ich mich müde, heute wird nicht viel gehen, wenn ich reinkomme. Und dann komme ich rein und mache irgendwie, stolper ich dann den Ball über die Linie und dann denkt man auf einmal, es gibt's doch gar nicht, hat er wieder hingekriegt und Wahnsinn. Und also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich künstlich hochschaufle oder sage, ich komme heute rein und mach das Ding so. Also das hat man auch mal so ein gutes, klar, so eine gute Tagesform oder so ein gutes Momentum. Aber meistens ist man ja so, kann man jeden Ersatzspieler fragen, so guck mal die erste Halbzeit zu, ist ein bisschen träge, sitzt ein bisschen mit den Ersatzspielern zusammen und redet ein bisschen über Spiel und flachst. Und aber klar, ich versuche das Spiel trotzdem natürlich zu verfolgen. Ich versuche auch mit der Entscheidung des Trainers, dass ich nicht in der ersten Elf bin, realistisch umzugehen, da jetzt nicht zu emotional zu werden, sondern es so zu akzeptieren, meine Rolle zu akzeptieren, da geduldig drauf zu warten, zu hoffen, dass ich natürlich dann einige Minuten kriege. Und dann weiß ich, kriege ich eigentlich immer eine Chance. Also ich habe irgendwie in jedem Spiel habe ich immer eine Chance, weil entweder kommst du rein und du brauchst noch ein Tor, oder du kommst rein und führst und kannst kontern. Also irgendwie ergibt sich immer mal was. Und darauf warte ich halt. Und wie oft war ich enttäuscht, dass ich nicht begonnen habe. Und nach dem Spiel war ich wahnsinnig glücklich, weil ich der Mannschaft noch helfen konnte. Und irgendwie genieße ich auch diese Rolle. Es ist okay, Spiele liegen gerne von Beginn an, aber natürlich, wenn jetzt immer dann in irgendwelchen unteren Ligen es heißt, oh, da ist ein neuer Joker, alias Nils Petersen, dann macht mich das ja stolz, ja, dass man damit in Verbindung gebracht wird, auch mit diesem dieser Metapher, also sagen wir mal, das Joker-Dasein. Und ist was Besonderes für mich. Also deswegen bin ich da auch stolz drauf, klar.
Super, ja, dass du sagst, das ist so ein Synonym für diese Joker-Rolle und toll, dass du das so auch so annimmst und da auch so offen mit umgehst. Trotzdem würde ich nochmal fragen wollen, wärst du lieber ein paar Mal mehr von Beginn an dabei gewesen und hättest dann auf das ein oder andere Tor verzichtet? Oder ist es so, dass du sagst, so wie es ist, ist gut?
Ich weiß natürlich nicht, ob ich dann immer mehr Tore gemacht hätte. Also klar, wenn man mehr Zeit hat, ist realistisch gesehen die Chance größer, mehr Tore zu erzielen. Aber da hätte ich vielleicht auch diese Rolle nicht so einnehmen können oder wäre ich dann vielleicht auch nicht so in diese Rolle geschlüpft, dass man damit in Verbindung gebracht wird, durfte ja auch so einen Rekord aufstellen. Also nein, für mich ist das total okay. Also ich habe immer Verständnis. Ich habe ja auch immer gesagt, auch innerhalb der Mannschaft, ja, mein Mannschaftskollege im Sturm, der kann ja nichts dafür, dass der Trainer ihn aufstellt. Deswegen werde ich ihm immer nur das Beste wünschen, ja, weil er hat sich jetzt nicht irgendwie gegen mich entschieden, sondern für den Kollegen und dann gibt es da auch Gründe für. Ich hatte so viele gute Stürmerkollegen hier, die dann irgendwie beginnen durften und die am Ende dann auch enttäuscht nach Hause gegangen sind, weil die Fans meinen Namen gerufen haben und gerufen haben und irgendwie ist dann hieß, der Matchwinner war Petersen. So. Das ist ja auch unangenehm manchmal, wenn dann der andere immer die Lorbeeren einheimst. Aber es lief halt eine Zeit lang so gut und hat trotzdem ein gutes Verhältnis mit einem Mannschaftskollegen im Sturm und nein, alles in Ordnung. Also ich nehme die Rolle gerne ein und habe bis heute jetzt nicht irgendwie, dass ich mich darüber aufregen könnte, dass ich jetzt nicht so oft begonnen habe.
Super.
Also auch an der Stelle nochmals schon überragend, was du da als Joker leistest und ja gleichzeitig deinen Mitspielern das so gönnst, dass die erstmal eingewechselt werden, ist ja auch nicht ganz normal, ne, in dem Sport. Man will ja dann doch eigentlich immer gerne als erstes auf der Platte spielen.
Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie in der Jugend saß ich schon ganz oft auf der Bank. Also es ist eigentlich, es zieht sich durch die Karriere. Wahrscheinlich habe ich einen guten Umgang damit gefunden. Aber ich freue mich auch, wenn es dann woanders nicht gut läuft, wenn dann die Leute sagen, ah, die akzeptieren das einfach auf der Bank nicht so gut wie du und so. Dann denken sie so, ah ja, das ist ja auch ein echtes Kompliment. Das hört man ja auch gerne, dass die Leute das dann auch zu schätzen wissen, dass man da das einfach so akzeptiert und hinnimmt. Ja, also es gibt genügend Leute, die sagen, oh, warum setzt dich mal ein Zeichen oder warum zeigst du nicht mal dem Trainer deine Enttäuschung und deine Wut? Aber so war ich nie und wollte mich auch nie so verändern, deswegen passt das schon.
Ja, zum Thema Joker würde ich natürlich auch gerne nochmal auf deine Karriere in der Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Wenn man sich an die FIFA-WM 2018 in Russland erinnert, wurdest du ja auch nachnominiert. Man kann es ja auch an dieser Stelle als positiven Joker sehen, wurdest dann aber leider doch aus dem Kader gestrichen und hast bis heute tatsächlich nur 2 A-Länderspiele bestritten. Das ist ja auch eine Sache, die viele Fußballexperten und Fans sicherlich nicht verstehen können. Wie zufrieden bist du tatsächlich mit deiner Karriere als Nationalspieler?
Also ich habe nie damit gerechnet, Nationalspieler überhaupt werden zu dürfen, mich mal so betiteln zu dürfen. Deswegen bin ich wahnsinnig stolz auf diese 2 Länderspiele. Und damals, das war für mich dann auch echt überraschend, dass ich dann in diese vorläufige WM-Kader-Nominierung reingerutscht bin. Deswegen alles okay für mich. Also wirklich, da würde ich jetzt nie irgendwelche Ansprüche stellen. Klar hat der eine oder andere zu mir gesagt, oh, du hast gefehlt und ein Einwechselspieler hat doch gefehlt und ein Stürmer hat gefehlt und ein Strafraum-Boxspieler, aber ich bin da immer schon so ein bisschen sehr ehrfürchtig gewesen und habe mich da nie größer gemacht, als ich war. Deswegen ist es schön, dass manche so sehen, dass man da vielleicht hätte der Mannschaft helfen können, aber ich habe es ja gesehen in diesen 2 Wochen in Südtirol, was da für eine krasse Qualität in dieser Mannschaft steckte, die sie leider nicht abgerufen hat in dem Turnier, klar, aber es wäre jetzt irgendwie auch viel, wenn ich sagen würde, mit mir wäre es besser gelaufen, also Gottes Willen, aber ich habe mich so spät noch zum Nationalspieler entwickelt, dass ich da echt gar nicht damit gerechnet habe und umso schöner war es dann.
Ja, wenn wir jetzt die aktuelle Situation anschauen und da haben Sie Flick, ich meine, die WM in Katar steht quasi vor der Tür. Was traust du dem derzeitigen Kader zu? Kannst du da schon
was sagen? Er ist spannend. Klar, jetzt auch mit diesem neuen Impuls, neuer Trainer. Ja, das ist immer was Spannendes. Hansi Flick hat dann irgendwo auch dann auch bei Bayern Erfolg reingebracht. Dann erwartet man das bei Deutschland auch gleich, was man natürlich nicht erwarten kann. Auf der anderen Seite ist natürlich eine deutsche Mannschaft beim Turnier immer automatisch mit in der Favoritenrolle. Ich glaube, dass da viele andere spannende Nationen gibt, die aber auch alle einen Umbruch gemacht haben. Dann mit diesem Hintergrund Turnier im Winter, der Zeitplan ist ganz anders, ein ganz anderes Timing. Also gucken, wie die eine oder andere Nation da auch damit zurechtkommt. Hat er dann auch wenig Möglichkeiten, sich da einzuspielen, dann auf den Dezember hin, November, Dezember. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie weit die Deutschen kommen. Also ich traue ihnen einiges zu, aber die anderen Mannschaften sind halt auch natürlich immer gefährlich irgendwo, aber ich glaube, irgendwie hat jetzt jede so einen großen Umbruch vollbracht und die Titel, das hat man jetzt auch gesehen, Italien ist nicht mal dabei oder so, das hat jetzt auch nicht jedem gut getan, wenn man mal so erfolgreich war, so wie es ja auch Deutschland ging nach der WM, nach dem WM-Sieg, dass man dann auf einmal immer wieder auf nächsten Titel gleich gewartet hat und schon unzufrieden war, wenn man im Halbfinale raus ist oder so. Jetzt ist die Erwartungshaltung, glaube ich, wieder ein bisschen ruhiger in Deutschland, vielleicht ist dann wieder was möglich.
Und vielleicht ein bisschen Augenzwinkern nochmal die Frage, hat der Kader einen Joker, einen Nachrücker oder braucht er vielleicht noch einen?
Ich stehe immer parat, ich habe noch keinen Urlaub gebucht, aber ich rechne nicht mit. Ich glaube, Deutschland hat schon viele gute Offensivkräfte. Das ist auch ein anderer Spielstil jetzt als in Freiburg oder sonst wo. Da ist einfach eine wahnsinnige Qualität in der Offensive vorhanden. Klar, der klare Neuner, der ist in Deutschland natürlich nicht mehr so en masse vorhanden. Ja. Aber da würde ich halt irgendwelche Ansprüche stellen. Da gibt es dann viele andere auch, die dann in Frage kämen. Aber klar, es gibt immer wieder diese paar vakanten Positionen in Deutschland, die einfach dann doch irgendwo ein bisschen zu wenig vorhanden sind.
Ja, wir werden das verfolgen. Wir möchten jetzt abschließend noch ein bisschen persönlich werden, zwei persönliche Themen auch nochmal ansprechen. Wir haben gerade schon über die WM 2018 in Russland gesprochen. Heute führt dieses WM-Ausrichterland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und es gibt in Deutschland nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch im Fußball unheimlich viel Solidarität. Gerade heute wurde bekannt, dass der DFB am 28.05. ein Legendenspiel gegen den HSV im Volksparkstadion bestreiten wird. Alle Einnahmen gehen an hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine. Was macht das mit dir, diese Situation? Was macht das mit dem Menschen Nils Petersen?
Ja, es ist natürlich bedrückend, ja. Man lebt in so einem Paradies. Man ist immer, hat ja wenig in seinem Leben eigentlich, sage ich mal, dann doch erlebt. Zum Glück auch gerade in dieser Hinsicht. Also wenn ich dann sehe, was dann doch in der Geschichte immer im Schulbericht alles gelehrt worden ist, was früher alles passiert ist. Das ist ja für uns alles immer nur aus dem Buch. Und jetzt auf einmal, klar, auch durch diese mediale Präsenz, die halt überall auch ist, wird man tagtäglich, wenn man will, auch minutiös ja irgendwie an alles erinnert und informiert, was gerade alles schlecht läuft. Ist halt einfach wahnsinnig viel, was jetzt die letzten Jahre auch mit eingedrungen ist. Auf der anderen Seite sind wir immer noch verwöhnt. Deswegen, uns betrifft es ja gar nicht so hart, bei weitem nicht so hart, wie es dann in anderen Ländern gerade die Menschen direkt betrifft. Man kann da selbst immer nur das Beste für tun, ja, dass man mit ruhigem Gewissen, sage ich mal, den schönen Tag hier in Freiburg starten kann. Deswegen macht man sich ja immer seine Gedanken, was man da tun kann. Und jeder, was ich immer so mitkriege, auch in meinem Umfeld, ob jetzt als Verein oder der DFB oder auch man selber, versucht dann immer was zu geben, auch ja, einfach der Dankbarkeit halber, weil das einem selbst so gut geht. Und man wünscht und hofft natürlich, dass sich das dann auch mal dem Ende neigt, wobei das ja wahrscheinlich sich leider hinziehen wird. Ja. Aber am Ende ist es natürlich eine abartige Zeit und man selber hat trotzdem das Glück, irgendwie als Fußballer ist man irgendwie so eine Art Künstler, dass man irgendwie trotzdem dieses Talent besitzt, auch Leute unterhalten zu dürfen. Das heißt, die Leute kriegen die ganze Woche nur mitgeteilt, was alles gerade blöd läuft, was schlecht läuft, Krieg, Klimawandel, Corona, schieß mich tot. Und dann freut man sich, wenn man Samstag 15:30 Uhr mal 2 Stunden die Leute unterhalten kann, dass sie mal ihre ganzen Gedanken irgendwo ad acta legen können und dann einfach mal unterhalten werden können. Und dann, wenn es dann nicht so läuft wie die Union Berlin, dann kriegen wir es in letzter Zeit ganz gut hin, dann zumindest die Freiburger Fans mal 2 Stunden zum Jubeln zu bringen. Ja.
Absolut. Da können Olivia und ich nur beipflichten. Ja, das geht uns auch so. Nun bist du ja in der Mannschaft, gehörst du zu den erfahrenen und auch, wenn ich das so sagen darf, älteren Spielern. Das ist ja dann hin und wieder schon auch eine Belastung. Du gehst da, das hört man da schon raus, sehr souverän mit um. Kommen die Jüngeren dann auch mal zu dir und fragen dich nach deiner Meinung, nach deiner Haltung, auch jetzt mal über das Sportliche hinaus, wenn es um so, ich sag mal, sozialpolitische, kritische Themen geht?
Nicht, dass sie jetzt zu mir dann den Draht suchen. Ich glaube schon, dass sie eher dann auch das Thema vielleicht dann auch meiden, weil sie gar nicht so viel damit zu tun haben wollen. Auf der anderen Seite sind die jungen Leute halt mittlerweile so wie am Handy, dass man sagt, schaut, was für Infos sie aufnehmen. Da haben wir auch einen Trainer zum Glück da, der dann immer wieder darauf hinweist, weil mittlerweile kann man ja wirklich alles lesen und in alle Strömungen hinweg. Und deswegen jetzt die Jungspieler suchen jetzt nicht so wahnsinnig den Draht. Deswegen, aber wir haben ja auch echt gute Jungs, die über den Tellerrand hinausblicken. Es sind auch Gespräche, die, ob die jetzt in der Sauna oder auf dem Trainingsplatz oder im Bus oder beim Essen stattfinden, man redet natürlich mal darüber. Aber eigentlich haben wir dann alle die gleichen Gedanken und die gleichen Gedankengänge einfach. Deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen machen.
Ja, ja. Du hast angesprochen, wie wohl du dich in Freiburg fühlst und dass du dich da sozusagen auch heimisch mit der Region verbunden fühlst. Hast letztes Jahr in Freiburg geheiratet. Der Bürgermeister Horn, wenn ich richtig informiert bin, hat dich oder euch quasi getraut und quasi dann auch daraus so einen offiziellen Festakt gemacht. Wie lebt es sich in Freiburg? Also wir haben jetzt, wie gesagt, schon rausgehört, dass du dich da wohlfühlst, aber was sind so die Vorzüge, die du da auch lieben gelernt hast?
Ja, die Vorzüge, manchmal vergisst man die sogar, wenn man so lange an einem Ort ist. Das ist ja wie, wenn man wahrscheinlich am Meer wohnt, dann sieht man das Meer irgendwann nicht mehr. Und oft ist es so, dass meine Familie zu Besuch kommt und immer sagt, du lebst da, wo wir gerade Urlaub machen, das ist echt schön. Und ich komme natürlich auch aus dem Harz, der ist auch schön, aber da ist immer ein bisschen kälter als hier in Freiburg. Ja. Und am Ende habe ich immer gesagt, wenn man beruflich irgendwo erfolgreich ist, dann ist natürlich ganz, ganz schnell, dass man sich mit der Stadt noch schneller identifiziert. Also ich hatte einfach von Anfang an wahnsinniges Glück beruflich hier, dann müssen wir natürlich bei den Leuten noch mehr willkommen. Und am Ende ist es einfach wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Also es hat hauptsächlich aber trotzdem natürlich mit diesem beruflichen, sportlichen Erfolg zu tun, weil ich hatte mich auch in Bremen damals wahnsinnig wohl gefühlt und wäre auch lange in Bremen geblieben, aber der sportliche Abschneiden meinerseits hat dann dafür gesorgt, dass man dann dort dann halt doch gehen musste. Und dann auf einmal hat man wieder neue Fleckchen Erde gefunden. Also ich war wirklich auch selbst in Cottbus oder in Jena, ich hatte wirklich immer schöne Standorte, wo man einfach dann wahnsinnig gerne war, wo es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, wegzugehen. Und jetzt sind 7 Jahre Freiburg und jetzt habe ich hier wir haben unser Häuschen hier gebaut und hier geheiratet und ich kenne so viele Menschen hier. Es ist für Fußballer schwierig. Man ist mal so ein bisschen heimatlos und führt so ein bisschen normales Leben, dass man immer von Stadt zu Stadt zieht, alle 2-3 Jahre und das ist schon ein Privileg, dann auch mal lange an einem Standort sein zu dürfen. Dann auch durch die Frau noch Menschen außerhalb vom Fußball mal kennenlernen zu können. Ja, sonst ist man nur in seiner Blase immer. Also das ist schon echt ein Vorzug, ja.
Toll, toll. Ich erinnere mich, vor einigen Monaten hatten wir Fritz Keller hier auch in unserem Podcast und er hat das natürlich in seiner unnachahmlichen Art auch nochmal geschildert und erklärt, so wie man sich einfach auch fühlt, auch verbunden mit der Region, auch vor dem Hintergrund, dass er dann natürlich nochmal auch beruflich eine ganz andere Bindung hat. Mal so ein Wein bei Fritz Keller zu trinken, kommt das vor? Also da gibt es ja den einen oder anderen.
Ja, also ich glaube schon, wir haben schon viele Weintrinker in der Mannschaft. Also ich trinke auch ganz gerne mal ein Gläschen nach dem Spiel vor allen Dingen. Aber seine Weine gibt es ja hier wie Sand am Meer. Also egal, wo ich hingucke, selbst im Stadion. Deswegen, man kommt automatisch damit in Berührung, wenn man hier irgendwo im Breisgau einkehrt.
Da passt dann zu guter Letzt noch unser Entweder-Oder-Spiel. Sind 4 Fragen in dem Fall. Schwarzwaldmilch oder Tannenzäpfle?
Tannenzäpfle.
Das haben wir uns gedacht. Schwarzwälder Schäufele oder Schwarzwälder Maultaschen?
Maultaschen.
Mit Max Kruse pokern oder mit Christian Streich wandern?
ich würde eher wahrscheinlich, ich würde mit Max Kruse pokern.
Alles klar. Und DFB-Pokal oder Champions League-Qualifikation?
DFB-Pokal.
Eindeutig.
Sehr gut. Gerade mit Max Kruse bzw. Christian Streich nochmal die Kurve bekommen, ne? Dem Trainer die Glocken halten, vielleicht doch lieber mit ihm zu wandern.
Ich wäre in der Kabine beleidigt worden, wenn die das gehört hätten, die Jungs.
Ja, lieber Nils, jetzt haben wir schon mehr als 30 Minuten gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Christian Streich quasi schon an die Sprecherkabine klopft und dich zurück ins Training ruft. Entsprechend wollen wir uns bedanken für die Zeit, für das coole Gespräch mit dir und die Daumen sind fest gedrückt, dass ihr am 21.05. den Pokal in den Händen haltet.
Dankeschön, das ist ganz lieb von euch. Freut mich sehr. Danke.
Ja, wir danken auch und freuen uns auf die Hände am Pott sozusagen in Berlin. Wir werden natürlich auch da sein und werden das ganz eng verfolgen. Lieben Dank, Nils Petersen.
Vielen Dank. Ciao. Ciao.
Danke. Ciao.
Ja, das war Nils Petersen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der mit den Karten in der Hand zum Sportpodcast-Termin gegangen ist. Und jetzt ist er wieder zurück auf den Trainingsplatz gegangen. Christian Streich trainiert mit ihm. Ja, und die Karten werden natürlich ganz schnell zu uns kommen. Und wir müssen jetzt erklären, unseren Hörerinnen und Hörern, wie man diese Karten gewinnen kann.
Wir wollen es da den ZuhörerInnen auch gar nicht schwer machen. Es ist ganz leicht, an die Karten zu kommen und an der Verlosung teilzunehmen. Lasst einfach einen Kommentar in Social Media, in Instagram oder Facebook da und kommentiert, mit wem und warum ihr zum Pokalfinale am 21.05. Nach Berlin kommen möchtet. Und unser überragender Social Media Beauftragter Emre Can, ja, ihr habt richtig gehört, Emre Can, der wird dann ja den glücklichen Gewinner auslosen.
Ja, der heißt wirklich so, ne? Also das ist wirklich cool, dass er auch noch Fußballtickets auslosen kann. Da werden wir gespannt sein, wer dann nach Berlin reisen darf am 21. Und kurze Zeit später melden wir uns ja dann auch schon wieder mit der nächsten Folge, der 74. Sportpodcast-Einwurf. Diesmal dann aus Dortmund, aus dem Deutschen Fußballmuseum.
Du sagst es, ja. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als Happy Day, viel Erfolg von HSV und tschüss.
Ja, den Erfolg nehme ich gerne an, wünsche auch Darmstadt 98 alles Gute und sag bis zum nächsten Mal, liebe Olivia. Tschüss, tschüss.
Tschüss, mach's gut.
Ciao.